Schon wieder ein Podcast?
Ja, und zwar dringend. Man kann ja nie genug über Politik sprechen.
Man kann ja nie genug über Sex sprechen.
Man kann aber auch nie genug über psychische Gesundheit sprechen.
Ja, das passiert aber leider immer noch viel zu selten.
Deshalb treffen wir uns 9 Wochen lang.
Für die Mackenbaracke.
Mackenbaracke ist ein selbstproduzierter Podcast zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Unterstützt von der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen.
Bevor es losgeht, noch ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast setzt sich auch mit Themen wie Depression, Manie, Panik und Suizidalität auseinander. Passt also beim Hören gut auf euch auf. Aber keine Sorge, es wird schon auch lustig. Hoffentlich. Obwohl wir einige ExpertInnen zu Gast haben, haben wir nicht den Anspruch, therapeutische Hilfe zu leisten, sondern erzählen viel von unseren eigenen Erfahrungen. Im besten Fall schaffen wir es, mit einigen Vorurteilen aufzuräumen, aber wenn ihr euch in einer Krise befindet, dann holt euch lieber professionelle Unterstützung.
Wir sind Barbara Dussler und Max Eike und sprechen heute über Psychiatrie und Psychopharmaka. Krass, Barbara. Hat ja doch ganz schön lang gedauert, bis du das richtige Medikament für dich gefunden hast. Auch weil die Diagnose so spät kam. Hast du dich mittlerweile dran gewöhnt?
Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gut man sich an den Gedanken gewöhnen kann, ein Leben lang Medikamente nehmen zu müssen, ne? Weil es handelt sich ja auch um eine lebenslange chronische Erkrankung. Auf der anderen Seite nehmen DiabetikerInnen auch lebenslang Insulin, also passt schon, ja. Ich habe mich dran gewöhnt und bin sehr glücklich mittlerweile, dass ich das Medikament habe. Aber ich hatte auch wahnsinnig Angst davor. Also ich hatte wirklich auch alle Vorurteile. Das Vorurteil, dass ich dann gefühllos werde, dass ich nicht mehr ich selber bin. Und in meinem ganz persönlichen Fall auch, dass ich nicht mehr spielen kann auf der Bühne. Also, dass ich keinen Zugriff mehr habe auf meine Emotionen, dass ich langsamer bin im Kopf oder weil ich sogar sediert bin oder so ein Scheiß, ne? Und das ist alles totaler Quatsch und darüber wollen wir heute reden, weil ich große Skepsis hatte und heute großer Medikamenten-Fan bin. Also immer rein damit.
Also sind all die Sachen, die du gerade angerissen hast, bei dir nicht wirklich eingetreten?
Nee. Ich hatte schon Nebenwirkungen oder habe. Ich habe klassisch zugenommen. Ich habe ein riesiges Schweißproblem. Also ich schwitze wirklich wie ein Iltis manchmal. Das ist echt nicht mehr normal. Aber ansonsten vertrage ich das Ganze wirklich gut und bin dafür sehr, sehr dankbar.
Ich kann bestätigen, dass mir hier gerade eine sehr vital wirkende, lebenslustige Barbara gegenüber sitzt.
Die riesen Schweißflecken.
Also, aus meiner Perspektive, ich habe jetzt, seit du Medikamente nimmst, so krasse Nebenwirkungen jetzt nie gespürt, in dem Sinne, von außen.
Ich hatte das Gefühl, dass es ein halbes Jahr gedauert hat ungefähr, bis ich wirklich wieder emotional schwingungsfähig war, wie man so schön sagt. Also wo ich wirklich auch wieder Traurigkeit empfinden konnte richtig und Freude. Aber ob das noch an der ausklingenden Depression lag oder dann am Medikament, lässt sich schwer sagen. Es sind alles wieder Grauzonen.
Ja, ich muss ja zugeben, dass ich, glaube ich, schon auch skeptischer noch nach wie vor bin als du oder auf jeden Fall war. Mhm. Und also natürlich hat sich auch was an meiner Sicht daran verändert, so, aber ich erinnere mich an die Zeit, als du in deiner schweren Depression warst während unserer Beziehung und irgendwann klar war, es geht so nicht mehr weiter. Ich war schon noch eine Weile in dem Modus, dass ich das Gefühl hatte, so, okay, jetzt 4 Wochen an die Südsee, tut vielleicht besser als direkt in eine psychiatrische Klinik, so. Also, Spoiler, meine Haltung hat sich da schon auch sehr verändert, aber nichtsdestotrotz ist bei diesem ganzen Thema Medikamente etc., glaube ich, doch echt differenziertes Feingefühl und vor allem Expertise geboten.
Aber ich habe eben auch sau viele gute und wichtige Erfahrungen in der Psychiatrie gemacht, weil ich auch in der psychiatrischen Klinik und auch durch die psychiatrische Klinik wahrscheinlich mutiger wurde. Und das wiederum lag an guten Ärztinnen und Therapeutinnen. Und so eine gute Ärztin haben wir heute hier. Um nämlich auch an dieser Stelle Ängste zu nehmen und Mut zu machen, sich Hilfe zu suchen und um auch Einblicke aus ExpertInnen-Sicht zu erhalten, haben wir heute die wunderbare Frau Dr. Iris Haut zu Gast. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Nach einem Studium der Humanmedizin arbeitete Frau Dr. Haut zunächst als Assistenz- und Abteilungsärztin und später als Chefärztin an den Kliniken Osnabrück, Gelsenkirchen, Neuss und Teupitz, bevor ihr Weg sie nach Berlin führte. Hier ist sie seit 1998 Chefärztin des Alexianer St. Josef Krankenhauses Weißensee und mittlerweile auch ärztliche Direktorin und Geschäftsführerin. Also, okay, wow, ihre Vita ist wirklich beachtlich und ich habe das hier auch ordentlich abgekürzt. Als Sahnehäubchen haben sie nämlich 2018 auch noch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Keine Angst«, was wir gegen Ängste und Depressionen tun können. Ich freue mich total, dass Sie heute da sind. Erzählen Sie mal ganz kurz, was ist aus Ihrer Sicht das schlimmste Vorurteil über psychiatrische Kliniken?
Das schlimmste Vorurteil ist ja, ich fange nochmal früher an.
Hallo, Jasmin.
Ja, ich fange nochmal früher an. Das, was mich am meisten ärgert, sind die permanenten und kaum aufzulösenden Vorurteile überhaupt gegen psychisch Kranke. Ist ja immer noch da. Und das liegt zum Teil auch an den Medienerstattungen, wenn irgendwie Gewalttaten passieren. German Wings vor 6 Jahren, da ein depressiver Pilot da die Maschine hat einstürzen lassen und solche Dinge regen das immer wieder an. Das ist der eine Teil. Und dann ist natürlich der nächste Teil auch, die Kliniken, die psychisch Kranke behandeln, sind natürlich auch immer wieder im Fokus nach dem Motto, ja, da gehen die Verrückten hin und da kann man überhaupt nicht hingehen und das ist eine Ansammlung von Verrückten und da werden die Türen zugemacht und da kommt man nie wieder raus. Einmal Psychiatrie, immer Psychiatrie. Das sind die schlimmen Vorurteile, gegen die wir seit Jahren kämpfen und trotzdem sie sich immer wiederholen. Es gibt gute Studien darüber, dass sich in den letzten 20 Jahren eigentlich wenig getan hat. Also auf die Frage hin, möchten Sie befreundet sein, möchten Sie arbeiten, möchten Sie einen Nachbarn haben, der psychisch krank ist, sagt immer noch die Mehrzahl, oh, lieber nicht. Und das ist grauenhaft und da müssen wir was tun.
Was glauben Sie denn, wie kann man die allgemeine Bevölkerung erreichen?
Ich glaube eher mit sowas, was Sie jetzt machen, nämlich dass jemand, der das selbst erlebt hat, sich der Öffentlichkeit stellt, darüber spricht. Ich würde auch immer empfehlen, um Vorurteile abzubauen, dass man jemanden kennenlernt und spricht und sieht, Mensch, das ist ja eine tolle junge Frau, die ist lebendig und die hat auch sowas. Also dass man einfach sozusagen im persönlichen Kontakt sich überzeugt. Diese ganzen Informationen, die wir zum Teil auch als Fachleute rausgeben, ja, das ist kognitiv, aber wichtig ist, dass man die Menschen emotional erreicht. Und emotional erreicht man sie natürlich nur im Gespräch und indem man jemanden kennenlernt und sagt, ja, Mensch, der ist ja ganz normal in Anführungszeichen und hat auch eine psychische Erkrankung. Alles andere ist immer nur Zahlenwerk. Also üblicherweise sage ich jetzt an dieser Stelle, psychische Erkrankungen sind Volkskrankheiten. 28% der Deutschen haben einmal im Jahr eine psychische Erkrankung. Das heißt, man kann durchzählen, wenn man hier durch die Stadt geht, wer alles davon betroffen ist, dass man das einfach ja in der Menge auch zur Kenntnis nimmt. Aber das ist alles Kognition. Ich glaube, es geht nur über die Emotionen. Und da hilft natürlich live, so wie Sie jetzt darüber sprechen und dass die Menschen mitkriegen, ja, das gibt's, aber man kann auch was dagegen tun und es ist nicht einmal Psychiatrie, immer Psychiatrie, sondern man kann auch wieder gesund werden, man kann auch wieder sich normal im Alltag bewegen.
Ja, auf der einen Seite diese persönliche Ebene und wo wir es gerade aber schon von Zahlen hatten, worüber ich neulich gestolpert bin und auch das Gefühl hatte, wahrscheinlich spielt es auch eine Rolle für einen politischen Willen sozusagen, sind nämlich Zahlen, dass die Krankheitstage aufgrund von psychischen Erkrankungen in den letzten 10 Jahren sich fulminant erhöht haben, so, und das sind auf einmal Zahlen, die Krankenkassen beispielsweise auch anfangen zu interessieren und so weiter, ne?
Absolut, absolut. Fulminant erhöht, auch sogar in der Corona, im ersten Corona-Halbjahr sind die Krankschreibungen für unter psychischen Erkrankungen enorm gestiegen. Und noch ein anderes Beispiel, auf Frühberentungen. Früher waren die Frühberentungen auf Rückenerkrankungen, Muskel-Skelett-Erkrankungen die höchste, der am häufigsten. Jetzt sind die Frühberentungen aufgrund von psychischen Erkrankungen am häufigsten. Kann man natürlich auch sagen, früher sind die Menschen zum Hausarzt gegangen, haben gesagt, ich habe Rücken, haben sich gar nicht getraut zu sagen, dass sie depressiv sind. Heute gehen sie hin und sagen, ich bin depressiv und brauche Behandlung. Aber auch das ist natürlich das persönliche Leid, was dahinter steckt, aber natürlich auch ein volkswirtschaftliches. Aber dazu wäre natürlich auch neben dem Aufklären auch Prävention wichtig und auch wichtig, relativ früh schon, eigentlich schon in der Schule, auch darüber aufzuklären, was sind psychische Erkrankungen, was sind Risikofaktoren, was kann ich selber dafür tun, dass ich in Balance bleibe.
Was glauben Sie, wann ich mich auf eine stationäre Therapie einlassen sollte? Für Menschen, die vielleicht das erste Mal damit zu tun haben. Was ist für Sie ein Anzeichen, dass eine ambulante Therapie nicht mehr ausreicht, sondern man in eine Klinik gehen sollte?
Mal gucken, ob jemand depressiv ist oder ob er eher manisch ist. Aber sagen wir im Grunde, wenn die Alltagssituation mit dem Freundeskreis, mit der Familie, aber auch die berufliche Situation schon so eingeschränkt ist, dass es nicht mehr funktioniert. Also beim Depressiven, der gar nicht mehr aus dem Bett kommt, der gar keine Kontakte mehr halten kann, der nicht mehr zum Arbeitsplatz gehen kann, und beim manischen Patienten, der in der manischen Phase ist, eben ja auch durch seine Unruhe, durch seine Umtriebigkeit eben die Dinge, die eigentlich für den Alltag notwendig sind, nicht mehr schafft. Also das ist für mich dann ein Zeichen, wenn die ambulante Therapie nicht reicht, dass dann eine intensivere Therapie geschehen muss. Ich würde aber auch nochmal sagen, bevor man stationär geht, Sie hatten das ja vorhin gesagt, das ist auch natürlich belastend, in so auf so eine Station zu kommen, muss man immer genau schauen, ist es wirklich stationär nötig oder geht auch Tagesklinik. Ich bin großer Fan von Tagesklinik, weil da hat man 8 Stunden das Gruppenmilieu, man hat 8 Stunden die Therapeuten, man hat 8 Stunden Ansprache und kann aber dann in sein eigenes Bett wieder nach Hause und kann auch ein bisschen Alltag haben, ein bisschen Familie, Freundeskreis haben und dieses Wirkprinzip zwischen Therapie und Alltagsprinzip ist eigentlich ein gutes, weil es eben nicht so die Regression fördert, dass man nicht so sich fallen lässt. Also wenn es eben geht, bin ich ein Fan von einer tagesklinischen Behandlung. Die ist genauso intensiv, manchmal sogar noch intensiver. Und man hat nachmittags sein eigenes Bett und hat seine eigene Umgebung und kann sich da wohlfühlen. So. Setzt aber natürlich voraus, dass man als Depressiver noch so viel Antrieb hat, dass man jeden Tag den Weg in die Tagesklinik schafft, dass man nicht zu suizidal ist, dass man nachts auch gut alleine aushalten kann. Und ebenso auch natürlich beim manisch erkrankten Menschen, dass er eben auch zuverlässig jeden Tag hinkommt. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist natürlich stationäre Behandlung notwendig. Ne? Und zum klinischen Angebot für Menschen mit bipolarer Erkrankung sind eigentlich in Deutschland die Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie zuständig. Dann gibt es noch Kliniken für Psychosomatik und Psychotherapie. Die sind eher für Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, psychosomatische Erkrankungen zuständig. Also grundsätzlich eigentlich in Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie. Und in den meisten Regionen Deutschlands, so auch in Berlin, ist es geregelt, dass wenn man in einem Stadtbezirk wohnt, eine Versorgungsklinik die zuständige ist. Das macht insofern Sinn, als dass die Kliniken nicht abweisen können. Also wenn jetzt unangenehme Patienten kommen, darf die Klinik nicht sagen, das ist jetzt zu anstrengend, jetzt nehmen wir nicht auf, sondern wenn jemand aus meinem Bezirk Pankow kommt, dann müssen wir den aufnehmen. Dann ist es da auch wichtig, dass die Freunde und die Angehörigen kommen können, dass die zu Besuch kommen können. Und dann ist es auch wichtig nachher beim Entlassen, dass man natürlich schon mal nachmittags nach Hause geht oder tageweise nach Hause geht.
Können Sie mal kurz einen Einblick geben, vielleicht wie so ein Tag da aussieht? Also ganz klassisch. Was passiert da? Was macht man da überhaupt so?
Nach dem Frühstück, also nach dem Aufstehen wird gefrühstückt und nach dem Frühstück, je nachdem, wir machen morgens so ein bisschen Morgensport. Die Klinik in Weißensee liegt ja sehr im Grünen, da kann man morgens ein bisschen Powerwalken oder was machen. Und danach ist ein Treffen aller auf der Station, wo so besprochen wird, was passiert heute Tag am Tag, wenn jemand nachmittags Ausgang hat, also sozusagen das Tagesprogramm mal durchgesprochen wird. Und wenn es irgendwie Konflikte gibt, die auch angesprochen werden. Und dann geht's in das Tagesprogramm. Und das ist, sieht aus, dass es natürlich ärztliche Visite gibt, dass es Einzelgespräche mit dem Arzt und dem der Psychologin gibt, dass es Gruppentherapie gibt, die zu Beginn erstmal sowas wie Information ist. Also gerade bei bipolar Erkrankten wird erstmal erklärt, was ist denn eine Depression, was ist denn eine Manie, wo kommt denn das her, was kann man da tun, also sagen wir so eine Infogruppe. Dann gibt es natürlich auch späterhin Gruppen, wo es um Konflikte, wo es um Auslöser geht, dass jeder auch mal schaut, welche Stressoren er hat. Das ist das Einzeltherapie-Psychotherapie-Programm, das Gruppenpsychotherapie-Programm. Und dann gibt es natürlich noch viele zusätzliche Dinge, wie zum Beispiel Sport und Bewegung. Also da bin ich ein großer Fan auch von, weil natürlich viele Menschen auch wenig für ihren Körper tun in der Depression und dann wieder ein bisschen Körpergefühl lernen. Außerdem gibt es gute Studien auch, dass Ausdauersport 2-3 Mal in der Woche auch prophylaktisch wirken kann gegen Depression und Angststörungen.
Ich weiß, aber wie würden Sie mich denn dazu überreden? Ich hasse ja Sport, auch wenn ich also, stabil bin. Wenn ich nicht mal aus dem Bett komme.
Wir haben 3 tolle Sporttherapeuten, die kommen auf die Station wie so Animateure im Club,
ne? Wirklich?
Und sagen, jetzt machen wir mal Sport und kommen Sie mal mit und wir machen mal, was möchten Sie denn gerne, was können Sie sich denn am ehesten vorstellen, kann ja auch erstmal ein bisschen Tischtennis sein oder so. Also individuell gucken, was braucht derjenige, womit ist er zu motivieren. Dann gibt's natürlich auch Ergotherapie. Vieles muss ja auch wieder ein bisschen gelernt werden. Vor allem auch Selbstwertgefühl. Das ist ja das Thema gerade bei Depressiverkrankten, dass sie sich überhaupt nichts mehr zutrauen. Und dann auch ein kleines Projekt in der Ergotherapie zu machen, um das Gefühl zu haben, ich kann ja was. Es gelingt mir ja wieder.
Was zum Beispiel für ein Projekt?
Also es gibt ja so Gruppenprojekte, dass man was gemeinsam baut oder gemeinsame Collage oder sowas macht, wo man hinterher auch sehen kann. Da habe ich mich verwirklichen können. Und das ist auch gut geworden.
Also auch Formen von Kunst, Kreativtherapie im weitesten Sinne so.
War für mich immer der Horror übrigens.
Ja, da, auch bisschen, da muss man sehen, was jemand mag. Ne?
Genau, auch ein bisschen ein Spezialfall, weil ich glaube, dass wirklich für viele Menschen, deren Alltag alles andere als irgendwie künstlerisch ist, es wirklich befreiend sein kann, sich mit Kreativem zu beschäftigen und
sich dadurch
auszudrücken oder loszulassen, mal irgendwie was ganz anderes zu machen. Aber für dich, Barbara, natürlich irgendwie, ich erinnere mich, als du mir einmal diesen Aushang aus deiner Klinik geschickt hast, dass sie irgendwie jetzt SchauspielerInnen suchen für ein Märchenspiel so und ich habe mich auch weggeschmissen.
Also das eine ist es mit der Ergotherapie oder richtig Kunsttherapie, wo es dann gehen, aber es gibt hier auch zum Beispiel Musik.
Ja, das war für mich das Allerschlimmste, wenn ich auch singe. Ich nur mal ganz kurz. Wie gesagt, ich glaube auch, dass das für viele wirklich das Richtige ist. Ich wurde nur gerne auch von den TherapeutInnen in der Gruppe immer dazu animiert, dass mir gesagt wurde, ja, Barbara ist ja auch Schauspielerin, deshalb kannst du ja diese Übung jetzt mal mit uns vormachen. Und ich war immer so, ich weiß noch nicht mal mehr, ob ich diesen Beruf noch machen kann, bitte nicht. Und bei Musiktherapie habe ich wirklich gedacht, wenn die jetzt noch eine Stunde weiter auf diese Bongos draufhauen, dann muss ich, dann raste ich aus.
Dann hätte ich noch Tanztherapie im Angebot.
Vielleicht am ehesten. Okay.
Also Nähe, Distanz, Bewegen, schöne Bewegungen. Ja.
Für jeden was dabei.
Also da waren wir ja bei dem, was gibt es dann, also diese Kreativtherapien mit unterschiedlichen Ausgestaltungen, Sport und Bewegung und sowas wie Entspannungstherapie. Auch das kann ja wichtig sein im Sinne der Stressprophylaxe hinterher. Und was ja auch in den letzten Jahren zunehmend geübt wird, ist Achtsamkeit. Also auch entsprechende Übungen nach Kabat-Zinn zu machen, wahrzunehmen, auch bei sich zu sein, so. Das ist alles im Programm, muss natürlich gucken, was möchte jemand und auch natürlich in der Akutphase muss man natürlich auch erstmal vorsichtig anfangen. Ich würde aber gerne eins noch zu Ihnen sagen, Frau Düssler, wenn Sie so genervt waren von denen, dass Sie müssen da schauspielern, war es Ihnen denn nicht möglich zu sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht?
Lustigerweise in der Musiktherapie dann irgendwann ja. Und das war für mich ein großer Schritt. Und das war für mich auch ein großer Erfolg, dann zu sagen, ich gehe jetzt hier raus, meine Grenze ist erreicht. Aber dazu mussten einige Wochen ins Land ziehen, in denen ich das wirklich ertragen musste. Aber am Ende.
Bis sie wieder so mutig waren, das zu sagen.
Genau, aber das ist immer rückblickend genau das, dass ich das Gefühl habe, auch das lernt man dort wieder, für sich einzustehen und den Mut zu finden, zu sagen, okay, wo bin ich in der Depression?
Und dann will ich nochmal einen Schritt zurückgeben. Sie haben ja gefragt, was muss ich tun, damit ich in die Klinik gehen kann oder was erleichtert es mir? Und ich glaube, es ist wichtig, sich deutlich zu machen, Sie geben da ja nicht Ihre Verantwortung für sich ab, sondern Sie gehen da ja als erwachsener, selbstbestimmter Mensch mit Einschränkungen, weil psychische Krise rein. Und ich kann immer nur ermutigen, auch da dann natürlich von vornherein auch zu sagen, das mache ich gerne, das mache ich nicht gerne. Und wir fangen doch erstmal mit dem an, was ich gerne mache, damit es mir auch leicht fällt. Also sich deutlich zu machen, Sie gehen als selbstbestimmter Mensch hin, Sie sind ja freiwillig gekommen und da haben Sie doch auch Ihre Selbstbestimmung nicht an der Tür mit dem Mantel abgegeben. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder deutlich machen, wenn man den Schritt geht und sagt, es ist jetzt stationäre Behandlung dran.
Barbara, wie hast du die Zeit mit Patientinnen erlebt? So, weil ich denke gerade, trifft da eine Manikerin auf eine Depressive, was passiert?
Ich war tatsächlich bisher nur in Kliniken, als ich depressiv war. Was es natürlich, glaube ich, viel einfacher macht im Konflikt, weil in manischen Phasen habe ich sowas von Bock auf Konflikt. Ich habe mir schwer getan mit dem Thema Gruppentherapie, weil ich mich eben nicht abgrenzen kann und weil ich dann immer das Gefühl habe, wenn da ein schlimmes Schicksal vor mir sitzt, das bin ich übermorgen. Ich denke dann, das ist meine Zukunft und das war für mich ganz schwer auszuhalten. Deshalb habe ich auch großen Respekt vor Selbsthilfegruppen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe natürlich auch das Glück, dass ich so viel mit meinem Umfeld besprechen kann, auch an Sorgen und Nöten. Und ich glaube, dieses Glück haben eben nicht alle.
Mhm. Wann hast du eigentlich das erste Mal Medikamente bekommen? War das in einer Klinik oder nach einer Therapie, Psychotherapie?
Nee, das war, also das richtige Medikament habe ich damals in der Klinik bekommen, als die Diagnose bipolare Störung gestellt wurde. Und wurde dann weiter ins Ambulante gezogen, weil wir haben langsam hochdosiert und versucht, die richtige Dosierung zu finden. Aber ich hatte erstmal ganz lange nur Antidepressiva, weil natürlich erstmal die Vermutung war, das andere verwächst sich schon und sie ist vor allem regelmäßig depressiv. Woran ist nämlich dazu eine gute Frage, danke, dass du es sagst. Woran würden Sie denn manischen Menschen erkennen?
Alles ist gesteigert im Antrieb. Also die Motorik, also die Bewegung ist gesteigert, das Umherlaufen ist gesteigert, die Gedanken sind schneller, die Gedanken sind flüchtiger. Es wird viel geredet, es ist alles auf Hochtouren geschaltet. Es wird wenig geschlafen. Manchmal ist auch das Selbstwertgefühl übersteigert. Man traut sich alles zu. Die großartigsten Sachen kann man dann plötzlich machen. Manchmal wird dann plötzlich auch viel gekauft und angeschafft, was man sich sonst nicht zutrauen würde, das zu kaufen und zu finanzieren. Das kann auch in der Umgebung ganz problematisch sein, dass dann, ja, Sie haben es gerade gesagt, dass man sehr gereizt und konfliktfreudig ist und auch, sagen wir mal, soziale Hemmungen verliert und da vielleicht auch den anderen kränkt, weil man so sich großartig fühlt und den anderen entwertet.
Das erzähle ich Ihnen ja nicht. Also ich bin ja, stellen Sie sich vor, ich bin jetzt beim Erstgespräch bei Ihnen. Wie merken Sie beispielsweise in einer Stunde, weil Max mich in die Klinik irgendwie schleppen konnte, weil er sagt, okay, du bist super krass manisch und ich sitze vor Ihnen und Sie haben eine Stunde Zeit. Was machen Sie? Weil ich werde Ihnen ja sicher nicht erzählen, dass ich gerade...
Also eine Stunde halten Sie die Fassade nicht durch.
Auch als beste Schauspielerin.
Ja, na gut. Also wir haben natürlich unsere Fragestandard psychopathologischen Befund erheben, wo das gefragt wird. Und wenn man das länger macht, würde ich schon auch sagen, ist das nicht durchzuhalten. Das andere ist natürlich ganz wichtig. Sie haben gesagt, Ihr Freund hat Sie in die Klinik gebracht.
Das ist jetzt ein Beispiel.
Da gehört auch oft eine Fremdanamnese dazu, dass man einfach sagt, man spricht mit den Angehörigen. Wie waren denn die letzten Monate? Was haben sie denn beobachtet? Weil die Fremdwahrnehmung gerade im manischen Zustand natürlich ganz anders ist als die Eigenwahrnehmung.
Ja, wo wir ja auch schon einen Punkt anreißen, den ich extrem heikel, aber mindestens genauso wichtig finde. Bei mangelnder Krankheitseinsicht, die ja vor allem bei bipolaren Störungen in den manischen Phasen vorliegt. Was passiert, wenn ja eine Einweisung nicht mehr freiwillig passiert und aber irgendwie eine Fremd- oder Selbstgefährdung vorliegt so? Und wann ist wirklich ein Punkt erreicht, an dem zwangseingewiesen wird.
Also um auch wieder ein bisschen Vorurteile von der Psychiatrie wegzunehmen, in den fast 500 psychiatrischen Kliniken, also Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie in Deutschland, werden im Jahr fast 1 Million Fälle behandelt. Und davon kommen über 90% freiwillig und sagen, es geht mir schlecht, ich brauche Hilfe. Mhm. Unter 10% kommen nicht freiwillig und dann liegt das vor, was Sie gesagt haben. Und mit der Selbstgefährdung oder Eigengefährdung sind oft dann Patienten, die schwer depressiv sind und Suizidgedanken haben, die sie nicht mehr steuern können. Oder aber auch Menschen mit schizophrenen Psychosen, die Stimmen hören und sich verfolgt und bedroht fühlen und deswegen dann über die Straße laufen, ohne zu schauen. Also das sind zum Beispiel für Eigengefährdung. Und Fremdgefährdung häufig auch im Rahmen von, weniger im Rahmen von Bipolar, auch im Rahmen von schizophren erkrankten Menschen, die dann eben sich bedroht fühlen, verfolgt fühlen und die Dinge falsch einschätzen und dann jemand angucken und dann das Gefühl, das ist der Agent des CIA und der ist jetzt hinter mir her und dadurch natürlich Aggression entsteht. So. Wenn das der Fall ist, können auch Menschen in Deutschland gegen ihren Willen in die Klinik eingewiesen werden, aber es hat hohe Schwellen.
Das ist ja super, dass es so viele Stufen gibt. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Ja. Allerdings gibt es ja auch da einen Graubereich, der mich vor allem für meine Geschichte auch interessiert, weil ich habe noch nie jemandem was angetan in der manischen Phase körperlich. Ich habe auch noch nie einen Selbstmordversuch unternommen, selbst wenn die Gedanken da waren. Aber es ist ganz schwer für mich einer Einweisung zuzustimmen in der manischen Phase. Und ich frage mich, und das ist wirklich fast ein ethisches Ding, ist es nicht unterlassene Hilfeleistung, wenn jemand, der wirklich sehr manisch ist und einfach das Leben so krass zerschießt und sich verschuldet und fast alles verliert, liegt da nicht auch so eine Gefahr, ist da nicht auch so Gefahr im Verzug, dass es da auch eine Möglichkeit geben muss?
Sie haben recht, und das beklagen oft dann die Familien, die Angehörigen, die Eltern, gerade auch bei jungen Psychosepatienten. Mein Kind entgleist völlig, es verliert alles und keiner hilft, weil es eben die gesetzlichen Bedingungen nicht eingehalten sind. Es gibt Zustände in der ganz akuten Manie, auch in der ganz akuten schizophrenen Psychose, wo die Selbstbestimmung durch die Erkrankung eingeschränkt ist. Und dann an der Stelle kommt man in das ethische Dilemma. Absolut richtig. Absolut richtig. Und dann geht es natürlich nur, indem man immer wieder überzeugt, aber es ist ein großes Problem. Also mir fällt gerade eine Patientin ein, die sehr eindrücklich war, die gerade auch Psychotherapeutin war und die manisch geworden ist und wo sich auch keiner dran getraut hat, weil sie Psychotherapeutin war und die natürlich auch ganz fit war, das alles zu erläutern. Und die so viel Geld ausgegeben hat, in der Welt rumgefahren ist, 3 Kinder hatte, die ganze Familie war eigentlich schon am Boden und war schon dabei in der Zerstörung. Und dann ist es doch gelungen, durch einen Betreuer sie zu uns zu bringen. Und wir haben dann auch einen Zwangsbehandlungsantrag gestellt, den wir auch bekommen haben. Wir haben sie zwangsbehandelt, gegen ihren Willen. Und das war natürlich dramatisch, zumal sie ja auch sehr eloquent war. Und dann wurde sie nach ein paar Wochen, nach 5, 6 Wochen war die Phase zu Ende. Dann rutschte sie in die Depression. Dann haben wir die bearbeitet und besprochen. Und so nach einem halben Jahr war sie stabil und konnte dann auch wieder arbeiten. Und sie jetzt dann danach, also wir waren immer im Kontakt, aber als ihr richtig gut ging danach, ist sie, und wir haben heute noch Kontakt, immer wieder gekommen, hat gesagt, hätten Sie das damals nicht durchgezogen, hätte ich meine Familie zerstört, ich hätte meine Approbation verloren, ich hätte alles verloren, was mir wichtig war. Und in dem Fall war es wichtig eben, dass jemand sagt, so jetzt Cut, jetzt muss eingegriffen werden. So.
Wow, was für eine Geschichte. Also hat sich im Nachhinein genau die Entscheidung ausgezahlt.
Ja.
Barbara, wie hast du deinen Weg hin zu einer guten Einstellung zum richtigen Medikament irgendwie in Erinnerung? Kannst du den runterbrechen, beschreiben?
Ich hatte Glück, weil das erste Medikament, das wir dann versucht haben, auch das Richtige und das Mittel der Wahl war. Aber das kam, wie gesagt, extrem spät, weil die Diagnose spät kam. Aber als die Diagnose kam, hatte ich schon beim ersten Medikament und nach, ich würde sagen, 3 Monaten eine richtige Einstellung des Medikaments. Das geht sicher nicht jedem so. Was gibt's denn da, was Sie vielleicht HörerInnen gerne mitgeben würden? Wo muss da ein Vorurteil abgebaut werden? Wann ist auch der Moment, dass Sie sagen, Medikamente sind unabdingbar?
Also wenn durch Psychotherapie, durch Gespräche und durch ja, Tagesstrukturierung nicht zu verändern ist. Und das ist bei einer schweren Depression so, das haben Sie ja von selbst gesagt, wenn gar nichts mehr geht, wenn man nur noch da sitzt. Und bei einer Manie, wenn man nur noch unterwegs ist und nicht mehr irgendwie seinen Alltag bewältigen kann, dann ist Medikation dran. Nach Leitlinien, wissenschaftlichen Leitlinien, Studienlage ist es heute so, bei einer Akutphase ist beides gefordert, Medikation plus Psychotherapie und das eigentlich dann auch anhaltend als längere Therapie, bis sich das Ganze stabilisiert hat. Und da muss man nochmal unterscheiden, Akutphase, bei der Depression gibt man natürlich antidepressive Medikamente, die wirken, aber bei einer bipolaren Erkrankung ist es wichtig, auch eine Phasenprophylaxe zu geben, dass wenn die akute Phase, die depressive und die manische, abgeklungen ist, dass dann sozusagen auch eine Stabilität auf Dauer eintritt, dass man dann nicht in diese Wellenbewegung kommt, manische Phase, depressive Phase, manische Phase. Also Akutbehandlung, Erhaltungsbehandlung und Phasenprophylaxe.
Was mich an der Stelle total interessieren würde aus Ihrer professionellen Sicht, was sich am Forschungsstand so tut, die bipolare Erkrankung betreffend, also ob sich da innerhalb der letzten 40 Jahre zum Beispiel viel bewegt hat oder ob man sich da eingependelt hat auf so einem Wissensstand.
Also bewegt hat sich sicher was in der Grundlagenforschung, auch in der genetischen Forschung. Wir wissen heute einerseits durch Familienstudien, andererseits aber auch durch biologische molekulare Studien, dass es eben schon eine Erblichkeit von schweren Depressionen und bipolaren Störungen gibt. Auch wenn man Familienstammbäume sich anguckt, kann man das oft feststellen. Aber wir können ja heute auch das Genom sequenzieren und können auch sehen, wo mögliche Gene Träger von Risiko für bipolare Störungen sind. Das sind mehrere, das ist jetzt nicht das Bipolar-Gen, sondern es sind mehrere Genorte, die dafür verantwortlich sind. Aber selbst wenn man die hat, muss man nicht krank werden. Und das war früher immer die Frage, ist es Vererbung oder ist es die Umwelt? Die Frage ist erledigt. Man weiß heute, dass es genetische, also erbliche Dispositionen geben kann, aber man muss deswegen nicht krank werden. Und das Gebiet heißt heute Epigenetik. Mhm. Das heißt also, auf den Chromosomen sitzen sozusagen auf den Genen sitzen so kleine Hütchen, die sozusagen diese Gene in Schach halten. Und die können lebenslang drauf sitzen und dann passiert eigentlich gar nichts. Aber wenn dann zum Beispiel viel Stress dazu kommt oder besondere Ereignisse oder auch Kiffen, Drogen nehmen, also irgendwelche Dinge, die Veränderungen machen, dann platzen diese Hütchen von den Genen ab und dann werden die plötzlich aktiv und dann bekommt man Symptomatik. Epigenetik ist das neue Stichwort, also nicht Erblichkeit oder Umwelt, sondern die Umwelt hat dann toxische Wirkungen auf die Person, auf den Stress und sonst was und dann erst kommen die erblichen Dinge zum Tragen.
Also das auch mit bipolarer Erkrankung zum Beispiel Kinder zu kriegen, heißt noch überhaupt nicht, dass eine 95-prozentige Chance besteht, dass Kinder ebenfalls irgendwie an diesem Krankheitsbild erkranken werden.
Das Risiko ist statistisch erhöht, das wissen wir.
Wie
das
hoch
natürlich,
eigentlich?
Ich habe mal was von tatsächlich 20%
gewesen. Also es ist deutlich erhöht. Trotzdem ist es keine Garantie. Ja. Das macht es natürlich in der Beratung immer schwierig, auch wenn man junge Frauen berät. Da kann ich jetzt nur Kinder kriegen. Aber ich finde, wenn der Kinderwunsch da ist, muss man das abwägen und eben auch mit den Erkenntnissen der Epigenetik ist das kein No-Go, wenn man einen Kinderwunsch hat.
Und das ist eine gute Nachricht.
Ja, und ich habe auch das Gefühl, wenn man von der Krankheit der eigenen dann zum Beispiel weiß und damit umgehen lernt, so dass man dann ja doch auch eine große eigene Wirkmächtigkeit hat, selbstdiszipliniert für eine Stabilität im Umfeld, im eigenen Leben zu sorgen einfach.
Ja, und bei dem eigenen Kind für ganz viel Resilienzentwicklung zu sorgen. Mhm. Also das sehr fördernd und fordernd, dass es auch selbstbewusst wird, aufwachsen zu lassen, adäquat, dass es ein selbstständiges Kind wird, dass es wirklich auch selbstständig in die Welt geht. Also alles, was man an Resilienzförderung machen kann, natürlich besonders betont. Sollte man immer bei Kindern, machen wir ja auch alle. Aber natürlich unter dem Aspekt, nochmal einmal mehr den Blick drauf zu haben, klar.
Mein Eindruck ist, dass einfach bei wahrscheinlich allen bis vielen psychischen Erkrankungen das Problem einfach diese Trennunschärfe ist so. Und anders als jetzt bei einem Knochenbruch. Der
ja, und gerade natürlich, wenn wir sagen, ganz junge Menschen, die ja auch in der Pubertät Stimmungsschwankungen haben, die auch Selbstwertproblematik haben, die durchaus auch mal depressive Tage haben, und das irgendwie sich dann wirklich auswächst und dann die Persönlichkeit reift, so. Und von daher ist es in der Tat schwierig, diese Frühdiagnostik gut zu machen. Es gibt einige Frühdiagnostikzentren auch in Deutschland, die sich darauf spezialisiert haben, dass man da genauer hinguckt und vor allen Dingen nicht gleich die Diagnose stellt, aber in Kontakt bleibt und guckt, wie entwickelt sich das.
Okay, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, wirklich auch medikamentös jetzt mit Medikamenten, die schon auch Hämmer sind, irgendwie vorzugehen? Weil, also da kommt auch meine Skepsis ein bisschen
und da kommt
her.
Ihr Vorurteil rein.
Genau, ja. Mein Vorurteil gleichzeitig, aber dann schon auch. Das Gefühl, können auch Medikamente manchmal zu früh oder falsch gegeben werden? Was macht das dann wiederum? Also
wenn dann eine schwere Erkrankung da ist, Depression oder auch Manie, dann können sie nicht zu früh gegeben werden, dann okay. müssen sie gegeben werden. Und ich würde gerne gegen dieses Vorurteil mit den Hämmern nochmal gegen angehen.
Ja.
Oh ja.
Psychische Erkrankungen sind ja nicht irgendwie emotional da, sondern da ist ja auch ein Pendant im Kopf. Und das, Sie hatten vorhin nach der Forschung gefragt, das wissen wir heute, dass in dem Bereich des Gehirns, limbisches System, rumherum, das wo Stimmung entsteht, wo Emotionen entstehen, dass da auch bestimmte Stoffe im Gehirn, wir nennen sie Botenstoffe, Neurotransmitter, und zwar sitzen die zwischen den Zellen, also von Zelle zu Zelle werden Informationen übertragen und in diesen Spalten zwischen den Zellen fungieren diese Botenstoffe. Und diese Botenstoffe heißen Noradrenalin, Serotonin, Dopamin. Und wir wissen bei den Erkrankungen heute, dass die außer Balance geraten sind. Also zum Beispiel bei einer Psychoseerkrankung ist zu viel Dopamin in dem Spalt. Bei einer Depression ist zu wenig Serotonin und Noradrenalin in diesem Spalt. Damit gibt es sozusagen ein biologisches Substrat für die Erkrankung. Und da setzen die Medikamente an, dass sie dafür sorgen, die Antidepressiva, dass wieder mehr Serotonin im Spalt verbleibt, also nicht wieder in die Zellen zurückgeht und damit die Balance wiederhergestellt wird. Bei einer schizophrenen Erkrankung ähnlich, dass das Dopamin runtergeregelt wird. Das heißt, sind jetzt keine Beruhigungsmittel, die da irgendwie Hämmer sind, sondern die setzen eigentlich an dem Mechanismus, der aus der Balance geraten ist, an und versuchen da wieder eine Stoffwechselbalance dieser Botenstoffe hinzukriegen.
Und die machen auch tatsächlich nicht per se abhängig.
Nein.
Also das ist nämlich auch ein Vorurteil. Man ist dann drogenabhängig, aber das stimmt ja gar nicht.
Sie hatten das im Vorgespann gesagt, wenn man zu wenig Insulin produziert, muss man Insulin einnehmen. Wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion hat, nimmt man Schilddrüsenhormone ein. Und so ähnlich ist es in der Situation auch, dass das wieder ausbalanciert werden muss durch diese Medikation. Stellt sich natürlich die Frage, muss man das lebenslang machen? Heute sagt man, nach einer Episode sollte man so ein Jahr noch nehmen und dann vorsichtig reduzieren. Also wenn man die erste Erkrankung hatte. Wenn sich natürlich herausstellt, dass man mehrere Episoden hatte, dann ist es natürlich schon angezeigt, dass man es mehrere Jahre nimmt, damit man wirklich
mindestens
ja, damit man, dann kann man irgendwann mal einen Auslassversuch machen zusammen mit dem betreuenden Arzt, der Ärztin und schauen, ob es geht. Also auch aus meiner Erfahrung, ich habe ja auch bipolar erkrankte Menschen begleitet, ist es wichtig, dass man sich kennt, dass Vertrauen da ist, dass auch die Frühwarnsymptome besprochen werden, dass diejenige auch rechtzeitig kommt und sagt, oh, ich merke, mit dem Schlafen wird es wieder schlechter oder ich merke, dass ich wieder aktiver werde und was können wir tun? Können wir ein bisschen mit der Medikation hochgehen? Also, dass da Vertrauen ist und dass man auch, sagen wir mal, gemeinsam entscheidet. Und ganz wichtig, das möchte ich auch nochmal reinbringen, dass auch Sie selbst Expertin werden. Und wenn Sie gerade mal nicht in Berlin sind, dann Ihre Therapeutin anrufen, Ihre Fachärztin anrufen und sagen, ich kann jetzt nicht so gut schlafen, weil ich habe gerade eine Tournee in Süddeutschland, kann jetzt nicht so gut schlafen. Ich merke das, was kann ich tun?
Der gute alte Videotipp.
Was kann ich tun, dass ich da rauskomme? Aber die Kontinuität ist absolut wichtig.
Ne? Das war bei meiner Lebensführung früher auch echt nicht möglich. Ich habe erst jetzt eine Kontinuität, was meinen behandelnden Psychiater anbelangt und auch meinen Psychotherapeuten. Ich glaube, ich könnte wirklich auch nicht so einfach umziehen. Ich will auch nicht, zum Glück, aber das ist so ein Faktor, der schon auch das Leben mitbestimmt dann.
Weil ich an der Stelle auch denke, dass Corona vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass vielleicht auch Psychotherapeutinnen oder Ärztinnen irgendwie cooler sind mit zum Beispiel wirklich digitalen Formaten, Zoom, Video, Formaten, wo sich wahrscheinlich davor noch mehr schwer getan haben. Und das kann wahrscheinlich wirklich hilfreich sein für jetzt mal das Bild der Tournee in Süddeutschland.
Absolut. Das war auch, sag mal, einerseits von den Therapeuten, von den Fachärzten, auch von den psychologischen Psychotherapeuten. Psychotherapie ist Beziehungsmedizin, das kann man nur von Angesicht zu Angesicht machen. Das ist auch richtig. Auch eine Diagnostik kann man nur machen, indem man den ganzen Menschen sieht. Und auch wenn in den Therapiegesprächen, ich sehe schon, wenn jemand reinkommt am Gang, an der Gestik und Mimik, das kann man natürlich per Video nicht so. Aber es ist richtig, dadurch ist das in Gang gekommen. Es wird auch von den Kassen jetzt bezahlt, was vorher auch nicht der Fall war. Also nur prozentual, jetzt kann man das ausgedehnter machen. Und das ist sicher hilfreich, gerade für solche Berufe, wie Sie haben, dass man dann auch von München aus mal einen Videotermin mit der Berliner Therapeutin macht und dort, wenn man sich kennt, auch einen guten Kontakt haben kann und das unterstützend ist. Was auch in Gang gekommen ist, allerdings nicht nur durch Corona vorher, schon mal Corona hat es auch noch beschleunigt, sind die digitalen Anwendungen. Es gibt Online-Programme für gegen depressive Erkrankungen, gegen Angststörungen, die sind verhaltenstherapiebasiert. Da passiert Psychoedukation, also Aufklärung, aber auch diese dysfunktionalen, depressiven Gedanken werden da bearbeitet. Die werden auch qualitätsgesichert und die qualitätsgesichert sind, die werden jetzt auch von den Kassen bezahlt. Das heißt, die kann man sich richtig verorten lassen wie ein Medikament, kriegt dann die Lizenz und den Zugang und kann dann zum Beispiel, wenn man jetzt auf Tournee ist, auch dann abends mal eine Videotherapie, also eine digitale Therapie online mit diesem Programm machen. Aber es ist gerade natürlich für jemanden, der beruflich nicht jede Woche zum Therapeuten gehen kann, eine gute Unterstützung oder auch das Thema, wie lange warte ich auf eine Psychotherapie. Auch da kann eine digitale App eine gute Überbrückung sein oder aber auch danach, wenn die Psychotherapie zu Ende ist, dass man immer mal so eine Auffrischung damit macht. Ne? Also da kommt ganz viel Digitales in Gang, was auch sehr hilfreich ist.
Wo diese Folge ja auch um Psychopharmaka, Medikamente geht, als Barbara in dieser Depression war und ich angefangen habe auch rumzulesen und mich zu informieren, peu à peu, bin ich immer mal wieder auch über die Pille zum Beispiel gestolpert, die Antibabypille, die irgendwo auch Stimmungen beeinflusst und in Zusammenhang gebracht wurde mitunter mit auch depressiven Phasen und so weiter. Würde mich sehr interessieren.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch bei der Diagnostik. Diagnostik in der Psychiatrie ist ja nicht nur die Stimmung und den Antrieb und das Schlafen zu erfragen und daraus Symptome zu abzuleiten und eine Erkrankung, sondern auch anderes auszuschließen. Und dazu gehören auch körperliche Erkrankungen. Wir hatten vorhin schon gesagt, eine schwere Schilddrüsenunterfunktion kann auch depressiv machen. Eine schwere Schilddrüsenüberfunktion kann auch manisch machen. Und andere Erkrankungen auch, Autoimmunerkrankungen können auch psychische Symptome machen. Das heißt also, zu einer ausführlichen Diagnostik gehört auch eine körperliche Diagnostik. Blut abnehmen, Blutwerte abnehmen, EKG machen, EEG machen, eine Bildgebung machen, auch bei Psychosepatienten Bildgebung machen. Also alles, was auch aus körperlicher Symptomatik psychische Symptome machen kann, muss erstmal ausgeschlossen werden. Und dazu gehört natürlich auch die anderen Bedingungen. Welche anderen Medikamente nehmen Sie ein? Blutdruckhemmer können, Blutdrucksenker können depressiv machen. Menschen, die eine Immunerkrankung haben und Cortison nehmen, Cortison kann depressiv und manisch machen. Also die Medikamenten erfragen, die möglicherweise eben auch wie die Pille eine Wirkung auf die Stimmung haben. Also körperliche Diagnostik wichtig, um auszuschließen, dass nicht eine körperliche Erkrankung die psychische Symptomatik auslöst oder verstärkt und auch Medikation. Und ganz wichtiger Punkt noch, natürlich auch, wie ist es mit Drogen? Also das Kiffen bei den jungen Leuten stößt Psychosen an, das wissen wir. Aber auch Kokain, Ecstasy, die ganzen Aufputschmittel können natürlich manische Phasen lostreten oder auch am Laufen halten. Also auch den Blick dahingehend, wie ist denn der Lebensrhythmus und was wird konsumiert? Wichtiger Punkt, Sucht, weil dann natürlich auch, wenn man das nicht einstellt, helfen die Medikamente auch nicht so.
Ja. Barbara streckt ihren Finger in die Luft und möchte, glaube ich, noch eine Geschichte loswerden, wenn wir uns jetzt Richtung Schluss bewegen.
Ich erzähle Ihnen mal was. Wir haben in einer anderen Folge, in unserer Depressionsfolge, darüber gesprochen, dass Max eine sehr romantische Sache gemacht hat. Als ich schwer depressiv war und damals in der Klinik war. Man muss wissen, es war eine offene Station. Max ist einmal, weil er Geburtstag hatte und wir den unbedingt zusammen verbringen wollten, nachts über den Balkon heimlich in mein Zimmer eingestiegen. Wenn Sie uns erwischt hätten, was hätten Sie gemacht?
Dann hätte ich erst zum Geburtstag gratuliert. Ja. Also, da hätten wir wahrscheinlich gar nicht viel gemacht und hätten gesagt, okay, das ist jetzt hübsch, ne? Und da singen wir jetzt mal gemeinsam viel Glück und viel Segen. Und irgendwann, Max, müssen sie dann auch wieder gehen, aber dann vielleicht nicht über den Balkon, ist zu gefährlich, sondern durch die richtige Tür raus.
So haben wir es dann auch gemacht am nächsten Morgen, aber ohne uns erwischen zu lassen.
Okay. Das ist eine sehr, sehr gute, charmante Antwort. Ich bin froh, dass Sie uns nicht beide rausgeschmissen hätten. Ja, das ist vielleicht auch ein ganz schönes Schlusswortgeschichte. Ich freue mich total, dass Sie da waren. Ich habe für meinen Teil, ich habe unfassbar viel gelernt, auch Sachen, die ich noch nicht wusste, was echt schön ist.
Ja, ich schließe mich dem an, liebe Barbara. Ich habe mich auch bestimmt nochmal von dem einen oder anderen Vorurteil verabschiedet und hoffe, dass wir das alle zusammen so weitermachen. Vielen, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihren Besuch heute.
Ja, es war sehr schön. Ich fand es auch diese trialogisches Gespräch, nämlich Sie mit der Erfahrung, Expertenerfahrung, aber auch Sie natürlich das Ganze miterlebt zu haben und mit dem ganzen Leid auch, was Sie damals hatten, das sozusagen in dem Dreiergespräch zu haben, fand ich auch sehr schön. Und ja, all das trägt hoffentlich dazu bei, dass viele Menschen, die sich nicht gut fühlen, die in der Krise sind, auch sagen, Mensch, ja, ich hole mir rechtzeitig Hilfe, ich gehe rechtzeitig los und versucht auch wieder rauszukommen.
Dieser Podcast wird unterstützt und gefördert von der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen, der Bahn-BKK und der Körperstiftung. Wenn ihr glaubt, selbst von einer psychischen Erkrankung betroffen zu sein oder in eurem Freundes- und Familienkreis jemanden kennt, findet ihr unter mackenbaracke.de eine Liste mit Anlaufstellen, an die ihr euch im Krisenfall wenden könnt.
Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, abonniert doch gerne unseren Podcast, folgt uns auf Instagram und empfehlt die Mackenbaracke weiter, um dem Stigma ordentlich in den Arsch zu treten. Wir freuen uns riesig, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.